NDR Info. Redezeit.
Mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend zu unserem Themenabend. Welche Hilfen gibt es für Kinder und Erwachsene mit ADHS? Das wollen wir in der kommenden Stunde klären und auch mit Ihnen sprechen. Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden ja unter ADHS. Die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung wurde bereits bei über 750.000 Menschen diagnostiziert, laut Studien. Und viele der Betroffenen schlucken täglich Medikamente. Hamburger Schulkinder zum Beispiel nehmen im bundesweiten Vergleich die meisten verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel. Kaum eine Diagnose ist dabei so emotional besetzt wie ADHS. Manche zweifeln, ob es diese Krankheit überhaupt gibt. Andere lehnen die Behandlung mit Methylphenidat, besser bekannt als Ritalin, kategorisch ab. Was halten Sie davon? Thomas Christus hat sich für uns in Hannover umgehört.
Also ich finde, wenn ein Kind etwas lebhafter ist, sollte man es nicht immer gleich zu ADHS abstempeln. Es gibt halt tiefliegende Ursachen, die sowas hervorrufen, und dann einfach Medikamente drauf zu hauen, ist jetzt nicht so sinnvoll, meiner Meinung nach.
Ich bin der Meinung, das hat es früher auch schon gegeben. Kinder haben immer gezappelt und jetzt hat es plötzlich einen Namen bekommen.
Individuell fördert Ritalin die Konzentration, ja. Weil sie zu nervös, unruhig, zappelig sind. Und dieses Medikament macht das ja möglich, dass sie wieder Sachen aufnehmen können, besser lernen können, dass sie besser in soziale Kontakte kommen.
Ich denke, heutzutage ist es so, dass die viel zu wenig Auslauf haben. Sprich, so wie wir früher, wir durften auf der Straße spielen, konnten irgendwelche Bäume beklettern. Sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
Ich bin Lehrerin, und zwar in der Grundschule. Die Eltern haben ihre Ruhe, so sagen wir es dann immer. Sie haben ihre Ruhe, wenn der Arzt das verschreibt. Und wir auch, aber dem Kind tut das nicht gut.
Ich habe es auch selber schon mal genommen. Ja, man kann sich halt schon besser konzentrieren, aber sobald die Wirkung nachlässt, dann sinkt auch ganz drastisch der Konzentrationspegel. Und ich glaube, wenn man das kleinen Kindern regelmäßig gibt, dann hat das eher einen negativen Effekt.
Wenn es wirklich gesundheitliche, körperliche Gründe hat, dass irgendwelche Nerven nicht in Ordnung sind, mag es angehen. Aber nicht, weil ein Kind einfach Stifte vom Tisch schmeißt. Da hört der Spaß irgendwann auf.
ADHS ist das Thema in unserem Themenabend. Wir fragen uns, welche Hilfen gibt es? Und Sie können mit uns diskutieren, vielleicht auch Ihre eigene Geschichte erzählen. Rufen Sie uns an. 0800 44 1777 ist die Nummer ins Studio. Nochmal die Nummer 0800 44 1777, die kostenfreie Hotline. Wir haben natürlich auch heute Abend Experten eingeladen. Ich begrüße Dr. Gisela Schimanski. Sie ist Kinder- und Jugendpsychologin in Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Eine Frage aus der Umfrage, die wir gerade gehört haben. Gab es ADHS wirklich schon immer?
Davon kann man ausgehen, dass es ADHS schon immer gab und sicherlich auch weiterhin geben wird.
Außerdem begrüße ich in unserer Runde Margit Tütje-Schlicker. Sie ist Landesgruppenleiterin Niedersachsen-Bremen des ADHS Deutschland e.V. Frau Tütje-Schlicker, Sie sind auch selbst betroffen. Wann haben Sie es bei Ihrem Sohn entdeckt?
Oh, ja, also entdeckt so richtig war das vor mittlerweile 15 Jahren, 1999. Da hat uns seine Lehrerin drauf angesprochen. Wir haben aber schon ganz lange vorher geguckt, dass bei ihm etwas anders ist als bei seinen vier Geschwistern. Und kam das eben, dass bei ihm dieses ADHS in der ruhigen Form ist. Also er ist das sogenannte Träumerchen.
Dazu werden wir auch noch kommen. Eigentlich landläufig bekannt ADHS als Zappel-Philipp-Phänomen, aber es gibt eben auch eine andere Form davon. Dr. Roy Murphy ist auch bei uns, der leitende Psychologe in der Schönklinik Bad Bramstedt. Herr Dr. Murphy, bei Ihnen die Besonderheit, auch da landläufig sprechen wir, wenn wir über ADHS sprechen, meist über Kinder, aber es gibt auch Erwachsene, die betroffen sind.
Genau, guten Abend. Und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, weil die Kinder werden irgendwann älter und gehen durchs Jugendalter, und bei einem Großteil der Betroffenen wächst sich die Störung halt nicht aus, und wir sehen in der Klinik halt die Patienten, die als Erwachsene entsprechenden Leidensdruck haben und zu uns kommen.
ADHS, welche Hilfen gibt es für Kinder, aber auch für Erwachsene? Das ist unser Thema. Sie können sich beteiligen, 0800 44 1777, und wenn Sie möchten, dann müssen Sie Ihren Namen heute Abend auch nicht sagen. Für viele Familien ist es vielleicht schwierig, über so ein Thema dann öffentlich im Radio zu sprechen. Zunächst einmal wollen wir aber klären, was genau ist ADHS oder auch bekannt ADS? Wo verlaufen da die Unterschiede?
Also ADHS ist letztendlich eine genetisch bedingte Erkrankung, die sich neurobiologisch niederschlägt, hängt mit dem Dopaminstoffwechsel zusammen und führt sozusagen auf der Symptomebene zur Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung, vor allem bei Tätigkeiten, die eher monoton und langweilig sind. Dazu kommt auch Impulsivität und Hyperaktivität, die beschriebene Rastlosigkeit. Das ist so der eine, das ist der Mischtypus. Und dann gibt es davon losgelöstes ADS, da fehlt halt die hyperaktive oder impulsive Komponente. Es sind oft die Menschen, die weniger sozial auffallen, weil sie einfach ruhiger sind, verträumter in ihrer eigenen Welt, aber nichtsdestotrotz oft eine innere Unruhe erleben und Leidensdruck entwickeln.
Ja. Es sind ja wesentlich mehr Jungs betroffen als Mädchen, Frau Tütje-Schlicker. War das bei Ihnen damals auch so, dass man Ihnen gesagt hat, der braucht vielleicht ein bisschen länger? Oder war das so eindeutig dann auch für Experten zu erkennen, da liegt ADHS vor?
Nee, das war es nicht. Also er war ja schon mit 4 Jahren auffällig. Damals nannte man das minimale zerebrale Dysfunktion. Dann ging das irgendwo dann mal über Ergotherapie, über Sprachtherapie, über psychomotorisches Turnen und so weiter. Er war sehr langsam. Er ist immer noch langsamer. und das ist eben halt so das, was nicht so eindeutig zu erkennen ist. Also so ein zappeliges Kerlchen, das erkennt man sofort. Aber so jemanden, der sitzt da schön, verkriecht sich, spielt vor sich hin, den merkt man nicht.
Frau Dr. Schimanski, Sie sind Kinder- und Jugendpsychologin. Bei Ihnen werden sicherlich viele Eltern vorstellig, die auch unsicher sind, ob ihr Kind betroffen ist.
Ja, es werden viele Kinder vorgestellt mit der Fragestellung, ob es ein ADHS hat. Oft genug muss ich sagen, jawohl, es ist so. Oft genug kann ich aber auch sagen, nein, es liegen andere Gründe vor. Andererseits, es gibt dann noch die dritte Variante, dass mir Kinder wegen anderer Dinge vorgestellt werden und ich dann hinterher sagen muss, die Schwierigkeiten, die mir geschildert werden, sind am ehesten verständlich auf dem Boden eines ADHS.
Nun kann man bei dieser Krankheit nicht einfach einen Bluttest machen oder einfach einen Gentest machen, sondern es ist sehr schwierig. Müssen da Mediziner und auch Psychologen eigentlich immer zusammenarbeiten, um wirklich zu der richtigen Diagnose zu kommen? Weil ich habe auch Zahlen gefunden, bis zu 90% Fehldiagnosen soll es geben.
Genau, also
Ich bin Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich freue mich eben auch ein Team zu haben mit einer Psychologin zusammen, sodass wir wirklich diese Kombination fahren können, dass sowohl ärztlicherseits geschaut wird als auch psychologischerseits. Und um zu einer richtigen Diagnose zu kommen, braucht es auch viel Erfahrung, aber auch viel Zeit, gerade auch in der Verhaltensbeobachtung viel Erfahrung von Kindern. Das ist sicherlich nicht so mal eben zwischen Tür und Angel zu machen und auch dazu braucht es schon eine spezielle Erfahrung auch genau in diesem Bereich. Und alleine bei mir braucht so eine gründliche Diagnostik 4, 5, 6 Termine.
Genau, das möchte ich gerne unterstützen, weil letztendlich das, was heute in dem Moment für ein ADHS gehalten wird, kann auch etwas anderes sein. Man muss andere Erkrankungen ausschließen, körperliche genauso wie psychiatrische. Und deswegen ist die Diagnostik aufwendig, weil wir uns halt retrospektiv orientieren müssen am Längsschnitt. Und das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Symptomatik durchgängig da ist.
Längsschnitt bedeutet, dass es nicht nur ein einmaliges oder ein kurzfristiges Symptom ist, sondern dass es sich längere Zeit zieht.
Genau, es muss vor dem 12. Lebensjahr aufgetreten sein und sich dann durchziehen, durch das Kindes-, Jugendalter und dann weiter.
ADHS ist das Thema unserer Redezeit und Sie können anrufen. 08000 441777 ist die Telefonnummer. Jetzt unser erster Anrufer aus Hamburg, Gerhard Weber. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau
Langhammer, aber das macht ja nichts. Herr Weber, haben Sie Erfahrungen gemacht mit Ritalin oder mit ADHS?
Naja, ich bin, hatte ich Ihnen heute Nachmittag schon gesagt, ich bin hier in Hamburg 30 Jahre lang für die Schulschwänzer und schwierigsten Schüler zuständig gewesen und habe also circa 30, 40, 50 in diesen 30 Jahren Schüler betreut, die auch die ADHS-Diagnose hatten. Und ich habe eine völlig andere jetzt auch aus meiner Praxis heraus, aber auch, weil ich Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie bin und hier in Hamburg eng zusammengearbeitet habe mit Frau Professor Charlotte Köttgen, die ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und vertritt auch einen anderen Standpunkt, beziehungsweise ich beziehe mich auch sehr stark auf Professor Gerhard Hüther aus Göttingen, der Mediziner und Biologe ist und eine intensive Forschung, auch ADHS-Forschung gemacht hat.
Herr Weber, ganz kurz, sagen Sie uns einmal Ihren Standpunkt.
Also ich habe erstmal grundsätzlich ein Problem mit, innerhalb der Sozialpsychiatrie reden wir eigentlich nicht von Krankheiten, sondern Krankheit ist nur das, was wir anwenden, um die Abrechnung machen zu können. Sondern wir gehen von Verstörungen aus und ADHS heißt für mich Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder auch Hyperaktivität. So. Und das ist das Grundproblem, was ich bei meinen Schülern immer festgestellt habe. Da ist ein großes Defizit an Aufmerksamkeit. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen. Ich habe in Wilhelmsburg einen Schüler gehabt, der kam aus einer portugiesischen Familie. Die Eltern gingen morgens aus dem Haus, waren in der Gastronomie tätig, kamen abends wieder zurück. Der Junge war über den ganzen Tag im Grunde genommen alleine. Und er war froh, wenn ich zweimal in der Woche in der Schule Bonifaziusstraße mit ihm eine Stunde verbrachte und er völlig in dieser Stunde völlig also von mir Aufmerksamkeitszuwendung kriegte. Mhm. Wir sind dann sogar, die Eltern haben eben auch gesagt, ADHS und so weiter. Wir waren bei einem Professor für Kinder- und Jugendneurologie und der hat auch die Diagnose gestellt und Ritalin vergeben. Aber gut, und ich konnte da nichts mehr gegen machen.
Herr Weber, lassen Sie uns einmal die Experten auch mit einbeziehen. Bis hierhin, glaube ich, sind wir auch da noch alle auf einer Linie. Also, dass es mit mangelnder Aufmerksamkeit zu tun hat, das merkt man schon im Namen. Raten Sie denn das auch, Frau Dr. Schimanski, den Eltern, die mitkommen, also dass die ganze Familie tatsächlich dann auch Aufmerksamkeit auf das auffällige Kind richten muss?
Also ich versuche schon, dem Kind zu ermöglichen, so normal wie irgend möglich auch aufzuwachsen, so mit so viel Aufmerksamkeit, wie es benötigt. Aber was Herr Weber anspricht, das kann ich insofern teilen und das entspricht auch der aktuellen modernen Behandlungsform von ADHS. Die sollte immer auf mehreren Säulen stehen. Und da gehört natürlich die Einbeziehung der Familie absolut mit dazu. Das Kind muss lernen, damit umzugehen. Die Eltern müssen lernen, damit umzugehen. Und eine der vielen Säulen kann auch eine Medikation sein, aber ist zweifelsohne nicht die einzige und darf auch nicht die einzige sein, sondern es muss immer eingebettet werden in einen Gesamtbehandlungsplan.
Jeder kann, glaube ich, nachvollziehen, der Fall, den Herrn Weber geschildert hat, wenn man einen Jungen den ganzen Tag alleine lässt, dass das für das Kindeswohl nicht förderlich sein kann. Herr Weber, aber nochmal zurück, wenn ich das richtig sehe, sind Sie auch kategorisch gegen eine Medikamentation oder sagen Sie, es gibt Fälle, wo Sie dafür sind?
Also sowohl selber, also auch in meinen psychiatrischen Behandlungen, ich bin Homöopath und ich lehne grundsätzlich also die Medikamente ab, weil sie im Grunde genommen auch nicht notwendig sind. Also Professor Asmus Finzen hat ein Buch geschrieben über Medikamentenvergabe in der Psychiatrie und er hat da gesagt, nur in den Krisenfällen, also nur ganz kurz sollten ein Psychopharmaka vergeben werden, ob bei Erwachsenen oder Kindern, wobei bei Kindern eigentlich noch weniger als bei Erwachsenen. Das heißt, und so, bei Ritalin kann ich nur sagen, Professor Hüther war hier in Hamburg Mitte der 90er Jahre im Institut für Lehrerfortbildung und hat mir dann gesagt, wir können noch nicht sagen, in Amerika sind sie weiter als hier in Europa, wie das Ritalin sich auswirkt im Alter. Aber, hat er gesagt, ich habe Mäuseuntersuchungen gemacht und meine Mäuse haben alle im Alter, also Demenz, Parkinson und so weiter gekriegt. Das heißt also, die Gefahr, dass Ritalin im Alter zu schweren Schäden führt, ist zumindest nach seiner Forschung gegeben. Und Professor Hüther hat 2010, das stand im Stern, eine Methode durchgeführt. Er hat acht ADHS-Schüler in die Schweiz auf eine Alm geschickt, hat ihnen alles abgenommen, Computer, Handy und so weiter, hat also Psychologen, Sozialarbeiter und so weiter, Ergotherapeuten wieder hochgeschickt. Die sind 4 bis 5 Monate da gewesen, haben also Kühe melken können und so weiter.
Herr Weber, wir müssen es... Wir müssen
gesund wieder zurückgekommen. Das will ich nur sagen, also damit hat Professor Hüther mal demonstriert, dass eben, wenn man also wirklich die Aufmerksamkeit der Schüler oder jetzt der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund stellt.
Eine Strategie, die funktioniert hat. Herr Weber, vielen Dank. Da war jetzt sehr viel dabei. Ich möchte den unseren Experten auch gerne die Chance geben, darauf zu antworten. Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Gespräch.
Danke. Ja, Herr Dr. Murphy, Nebenwirkungen gibt es bei Ritalin, bei diesen Medikamenten? Die Beipackzettel sind lang. Es sind, glaube ich, auch alle Eltern frei davon, ihren Kindern das als Modedroge verabreichen zu wollen. Trotzdem gerade eben angesprochen, Langzeitwirkungen, man kennt sie nicht.
Naja, ich würde schon das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn wir so, ich sag mal so einseitig argumentieren, dogmatisch argumentieren, einseitig dafür oder dagegen. Und ich glaube auch, es ist nicht immer möglich, einen Mäuseorganismus mit einem komplexen Nervensystem des Menschen zu vergleichen. Letztendlich gibt es diese Form von Langzeitbeobachtung nicht, weil wir das Thema ADHS im Erwachsenenalter noch gar nicht so lange zu greifen haben. Aber man muss durchaus sagen, es gibt ja in den Vereinigten Staaten gibt es einen viel längeren Gebrauch, eine viel längere Anwendung dieses Wirkstoffs. Und es gibt schon Hinweise dafür, dass tatsächlich das auch als Langzeitmedikation gegeben werden kann. Und vielleicht noch etwas so aus meiner Praxis. Natürlich, Herr Weber spricht es an, der menschliche Faktor mit Zuwendung und Wärme und Empathie ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber es gibt ADHSler, die haben solch eine ausgeprägte Kernsymptomatik, sodass ich der Meinung bin, dass wenn die Diagnose steht und gesichert ist, dass in diesem Fall das Vorenthalten eines Medikaments so etwas wie unterlassene Hilfeleistung ist, weil die Betroffenen doch diesen Baustein ganz oft brauchen.
Weil man auch sagen kann, dass man mit Medikamenten überhaupt erstmal einen, also wir haben ja, vielleicht haben Sie vorher auch unser Forum zu diesem Thema gehört, da hört man auch Eltern, da hört man auch Kinder, die sich auf gar nichts mehr konzentrieren können, also die man auch nicht mehr erreicht mit Zuwendung. Würde das auch übersetzt heißen, mit einem Medikament schaffe ich erstmal eine Grundlage, ja quasi wieder ein Kind empfangbar zu machen oder Erwachsene mit ADHS wieder empfangbar zu machen für Tipps für Therapien?
Das ist die Erfahrung, die ich tagtäglich eigentlich mache. Ich brauche nicht bei allen Kindern das Medikament, aber manches Mal benötige ich es, um überhaupt erstmal die Grundlage zu schaffen, damit therapeutische Hilfen auch wirken können, damit das Kind in der Lage ist, die therapeutischen Hilfen anzunehmen.
ADHS und was kann man tun? Welche Hilfen gibt es? Das ist unser Thema in der Redezeit. Rufen Sie uns an 08000 44 1777, die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Und jetzt in der Leitung ist Monika Wagner. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Wagner, wie haben Sie Erfahrungen gemacht mit ADHS?
Ja, also das ist schwer zu sagen. Also ich bin schon über 50 und bei mir ist jetzt vor kurzem das erst diagnostiziert worden und ich bekomme jetzt also Methylphenidat. Und meine erste Erfahrung damit ist eigentlich, wenn man so will, eine der Trauer, weil mein Leben wäre wahrscheinlich anders verlaufen, wenn ich dieses Zeug gekriegt hätte vorher.
Meinen Sie das jetzt positiv oder meinen Sie das negativ, Frau Wagner?
Das meine ich positiv. Mhm. Also
mögen Sie uns ein bisschen schildern, wie Ihr Lebensverlauf bis hierhin war? Wo sind Sie an Grenzen gestoßen? Wie war das mit Arbeitgebern, mit Familie?
Also das fängt eigentlich früh an. Ich bin schon im Kindergarten, in der Schule eigentlich gemobbt worden. War immer irgendwie nicht dazugehörig und außen vor. Und wohl auch ein Zappelphilipp und so. Ich war auch ein Schlüsselkind. Das tut vielleicht auch was damit zu. Ich weiß nicht, ob man den Begriff heute noch verwendet.
Ich kenne ihn noch. Das sind die Kinder, die alleine nach Hause kommen und alleine aufsperren und zu Hause Fernsehen dürfen. Und ich musste immer zu Hause Hausaufgaben machen.
Ja, ja, die Hausaufgaben, da hat es dann auch gehapert. Also meine Schulzeit, ich habe mehrmals die Schule gewechselt oder bin rausgeflogen so. Und habe auch mein Abitur dann nicht gemacht. Und also soweit ich weiß, liegt das nicht an mangelnder Begabung oder sowas. Aber in den frühen 70ern oder späten 60ern war ja ADHS in dem Sinne kein Thema.
Wie sind Sie jetzt drauf gekommen, es jetzt nochmal testen zu lassen?
Weil es so einfach nicht mehr weiterging. Und ich habe im Internet geguckt und was man halt so macht und mit Leuten geredet. Eigentlich war da jemand ganz wichtig, der mir selber gesagt hat, dass er ADHS hat und mir also irgendwie mehr oder weniger meine Lebensumstände beschrieben hat. Und das traf alles zu. Und daraufhin habe ich dann angefangen, mich damit zu befassen und versucht, eine Diagnose zu bekommen und die eigentlich auch auf Anhieb gekriegt.
Ja. Und jetzt haben wir schon über die Medikamente gesprochen. Ritalin ist hoch umstritten in diesem Fall. Sie sagen, Sie nehmen es, Sie vertragen es offensichtlich ganz gut.
Ja, eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer nehmen möchte, aber da habe ich dann auch irgendwie, also zum einen wurde gesagt, dass das vielleicht heilbar sein könnte, wenn es wirklich, und ich dachte eigentlich, das wäre relativ sicher festgestellt, so eine Neurotransmitter-Defizienz oder sowas wäre, dann ist das in dem Sinne nicht heilbar. Mhm. Und dann werden Therapien vielleicht Erleichterung verschaffen, aber das Problem nicht lösen. Dann muss man vermutlich ein Medikament nehmen. Und wenn das nun mal Methylphenidat ist, das da hilft, dann ist das vielleicht jetzt nicht das Optimum, aber alles Weitere muss die Zukunft zeigen.
Frau Wagner, vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben.
Ja, ich würde aber trotzdem noch gerne sagen, also was mir jetzt bisher völlig fehlt, ist dieser Aspekt, dass das anscheinend ja auch erblich ist, dass also viele Kinder, die ADHS haben, auch Eltern mit ADHS haben. Und in meiner Verwandtschaft würde ich schon sagen, also ich kann nur für die weibliche Seite sprechen, dass die Frauen alle ADS oder ADHS haben.
Da gibt es also einen Zusammenhang. Die Frage würde ich gerne gleich weitergeben und Frau Margit Tütje-Schlicker kennt sich damit sehr gut aus. Sie haben selbst ein Kind, was betroffen ist, ja, und stellen aber auch in ihren Selbsthilfegruppen fest, dass es tatsächlich im familiären Umfeld durchaus zu ähnlichen Fällen kommt.
Das ist richtig. Also was Frau Wagner da eben erzählt hat, das geht den meisten Erwachsenen so, auch erstmal diese Traurigkeit, dass es erst so spät erkannt wurde, zum einen, und eben diese familiäre Häufung. Wir sind vor 12 Jahren angefangen mit einer Elterngruppe und die Eltern hatten also wirklich ganz große Probleme und haben dann so, indem sie sich mit dieser Thematik ADHS auseinandergesetzt haben, festgestellt, Mensch, das, was bei meinem Kind da jetzt so vorkommt, das war ja bei mir auch so oder war bei dem Partner so. Und so sind die auch dahin gekommen und haben sich damit auseinandergesetzt und haben festgestellt, ja, das ist bei mir auch so. Mein Lebenslauf ist im Grunde genauso wie das, wie der meines Kindes. Ja, und dann ist der Weg meistens so in die Diagnostik, wenn es denn Probleme gibt. Und die sind wirklich nicht selten.
Wir sprechen heute über ADHS und Tim Wülfgen ist schon etwas länger in der Leitung. Deswegen möchte ich ihn gern zu Wort kommen lassen. Guten Abend, Herr Wülfgen.
Ja, schönen guten Abend.
Ihre Frage, ja, oder Ihre Erfahrung mit ADHS?
Also meine Erfahrung mit ADHS ist selber, ich bin selber ADSler. Dazu muss ich sagen, erst einmal, ich komme aus Buchholz in der Nordheide. Ich bin 27 Jahre alt, also noch ziemlich jung, kann man so sagen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es eher eine Einstellung oder beziehungsweise Einstellung meinerseits ist. Ich hatte sehr viele Probleme damals in der Kindheit gehabt, Freundschaften zu schließen, Kontakte zu knüpfen, geschweige dessen einen beruflichen Weg einzuschlagen. Ich habe auch das Methylphenidat genommen, eine ganze Zeit lang, bekannt, ja, Ritalin. Das ist mir allerdings leider nicht bekommen. Das ist mir auf den Magen geschlagen. Deswegen habe ich das Medikinet bekommen. Und meine Erfahrung ist, dass ich mir selber gesagt habe, du kannst auch ohne das Medikament klarkommen. Du musst dich nur dementsprechend verhalten. Du musst selber einen eigenen Gedanken verfassen, beziehungsweise zusammenkriegen, dass du das auch ohne das Medikament schaffst, ohne irgendwelche Ausraster, ohne irgendwelchen Ausfallerscheinungen.
Also mit Willenskraft, wenn ich das einmal so zusammenfassen kann. Also Sie haben sich selbst ein Ziel gesteckt. Mhm. Hatten Sie Unterstützung dabei, Herr Wülfgen? Hatten Sie eine Therapie? Hatten Sie Eltern, Familie, die Sie begleitet haben?
Also meine Eltern konnten mich nicht so richtig begleiten, da meine Eltern natürlich auch geschieden sind. Das ist natürlich auch so ein Thema, was bezüglich des ADS sehr schnell anfällig ist, dass das Kind selber nicht weiß, wo geht jetzt der richtige Weg hin. Ich habe allerdings durch gute Freunde aus hier und durch gutes Zureden meiner Mutter den richtigen Weg gezeigt bekommen, dass ich es auch ohne es schaffen kann. Ich habe natürlich auch mithilfe des Jugendamtes einen Sozialtherapeuten bekommen, der mich dann auch mal einfach aus der Familie rausgenommen hatte, meine Auszeit genommen hatte, der auch mir empfohlen hatte, wenn es jetzt so viele Probleme gibt, dann gehst du jetzt ganz einfach mal in eine Kur. Einfach mal raus zu Hause, raus aus der Bildfläche, sodass ich nicht mehr da bin, dass erstmal die Eltern zur Ruhe kommen, dass ich selber auch zur Ruhe komme. Und wenn ich das jetzt so alles verfolge, kann ich jetzt zum Schluss sagen, ich habe meinen Meistertitel abgeschlossen. Ich bin jetzt Industriemeister Fachrichtung Kraftverkehr. Ich habe auch etwas aus meinem Leben gemacht. Ich wurde eigentlich nur, um es als Fazit zu sagen, unterfordert.
Mhm. Herr Wülfgen, vielen Dank auch für diese Geschichte. Einen Punkt hat Herr Wülfgen gerade angesprochen, auf den möchte ich gerne nochmal zurückkommen, Frau Schimanski. Und zwar hat er familiäre, lassen Sie mich einmal kurz die Frage weitergeben, und zwar die familiären Umstände. Nun haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ADHS ab Kleinkindalter vorliegt, dass das eine genetische Geschichte ist. Aber inwieweit sorgt denn ein stabiles familiäres Umfeld oder andersrum, wie weit Scheidungen oder Themen, die die Familie betreffen, begünstigen oder verschlimmern die Situation? Kann man da auch einen Erfahrungswert abgeben?
Das ist jetzt ein sehr vielschichtiges Problem und irgendwo muss man auch fragen, was war jetzt eher, das Huhn oder das Ei? Ein Kind, was mit Schwierigkeiten zur Welt kommt, am Anfang meinetwegen Regulationsschwierigkeiten hat, ist auch schwierig in der Erziehung und belastet die Eltern. Wenn Eltern selber betroffen sind, haben sie auch wiederum nicht den vollen Akku, um mit diesem nicht ganz leichten Kind umzugehen. Und dann kommt es manches, kann sich das in einen Teufelskreis hineinsteigern. Was man weiß, ist, dass in Familien mit Kindern mit einem ADHS einfach auch die eheliche Qualität sehr, sehr belastet ist und es häufiger zu Scheidungen kommt. Und dass umgekehrt Kinder profitieren, wenn sie ein stabiles Elternhaus haben. Diese Binsenweisheit kann ich auch hier nur wiederholen.
Herr Wülfgen, Sie wollten noch ein Abschlussstatement abgeben.
Ja, und zwar schaut es nämlich so aus mit dem Medikament Phenylephrinidat. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesagt. Also Ritalin. Ich wollte nämlich nur noch anmerken, dass dieses Medikament unter das BTMG fällt.
Betäubungsmittelgesetz.
Das ist sehr wichtig, nämlich noch zu sagen. Also es kann damit sehr viel Missbrauch betrieben werden. Ich kenne einige von meinen ehemaligen Freunden, muss ich so sagen, die sich dadurch geschnurrt haben von ADS-Lern, damit sie irgendwie besser aufpassen können. Und das wollte ich nämlich nur eigentlich anmerken. Also es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz und damit ist auch nicht zu spaßen mit diesem Medikament.
Sicherlich kein Hustenbonbon. Dankeschön, Herr Wülfgen, für Ihren Anruf heute Abend. Und das ist auch ein Thema, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man da auch auf sehr viele Erfahrungsberichte. Es würde ein bisschen den Rahmen unserer Sendung heute Abend sprengen und uns vom Weg abführen. Aber ja, es gibt Missbrauch, weil diese Medikamente auch ähnlich wie andere Drogen eingesetzt werden. Und inzwischen auch gerade bei Studenten ist es, glaube ich, sehr beliebt, weil es leistungssteigernd ist. Also das müsste man vielleicht noch mal kurz erklären, Herr Murphy. Warum steigert es bei mir die Leistung und bei ADHS-Lern sorgt es dafür, dass sie klar denken können?
Also letztendlich ist es so, dass es, vorausgesetzt, Sie haben kein ADHS, ist es so, dass es als Stimulantium wirkt. Also es macht Sie wach, es steigert die sogenannte Vigilanz, Sie sind aufmerksamer. Und das ist der Grund, warum das zum Teil so als Hirndoping auch missbraucht wird von Menschen, die de facto kein ADHS haben. Studenten haben Sie angesprochen. Aber es gibt, wenn man sich die Studienlage anguckt, gibt es ein sehr indifferentes Bild, weil zum Teil wirklich die subjektive Wahrnehmung gravierend von dem abweicht, was sich durch objektive Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstests nachweisen lässt. Und es gibt eine andere Substanz, die tatsächlich genau den gleichen Wachmacheffekt und Konzentrationssteigerungseffekt hat wie Ritalin. Und das sind 3 Tassen Kaffee am Tag.
Also Koffein.
Koffein, genau. Genau, in Maßen.
Aber man käme auf ein ähnliches oder auf dasselbe Ergebnis.
Ja.
Wir haben auch Mails bekommen, zum Beispiel von Gunhild Weber aus Hannover. Und sie schreibt, dass es bei Jugendlichen, aber auch Erwachsenen mit Medikamenten ADHS zu behandeln hilfreich sein kann, aber nur, wenn die Betroffenen ernst genommen und ausdrücklich nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt werden. Und wenn eine zusätzliche oder als erstes versuchte Verhaltenstherapie erfolgreich ist, dann würde der Wunsch nach einem Medikament ohnehin nicht mehr bestehen. Frau Schimanski, ist es bei Ihnen auch so, dass Sie zunächst Therapien versuchen und vielleicht auch vehement fordernde Eltern nach einem Medikament erstmal bremsen?
Es gehört wirklich der Gesamtbehandlungsplan dazu und dann sind erstmal die nicht medikamentösen Behandlungsformen ganz vorne an. Dieser Begriff Verhaltenstherapie, ich bin nun Verhaltenstherapeutin und dieser Wunsch wird auch häufiger an mich herangetragen. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass ein Kind, ein Therapeut, ein Termin in der Woche bereits zu einer profunden Verhaltensänderung führt. Es sind Kinder, die sind nicht in der Lage, so ihr Verhalten zu überprüfen und zu verändern, wie man sich das wünscht. Aber wichtig ist, dass die Eltern lernen, anders erzieherisch mit ihrem Kind umzugehen, verhaltenstherapeutisch orientiert mit ihrem Kind umzugehen. Das ist eine etwas andere Erziehung, als sie es so allgemein ist. Das gilt es zweifelsohne zu lernen. Einen Aspekt möchte ich aber ganz unbedingt nochmal anbringen. ADHS steht bei mir unter der Überschrift, auch du hast Stärken. Das, was die Kinder positiv auszeichnen, das wird bei der ganzen Defizitbeschreibung häufig übersehen. Und das wäre mir wichtig, das auch nochmal gesondert zu sagen, weil ich möchte auch ressourcenorientiert arbeiten. Was kann das Kind gut, um auch dem Kind ein verbessertes Selbstwertgefühl zu geben? Ohne dem kriege ich das Kind auch nicht in ein Therapiebündnis hinein.
Auch das haben wir in einem Fall vor gut einer halben Stunde gehört, falls Sie es verfolgt haben sollten. Das Forum zu diesem Thema, da ging es um einen kleinen Jungen, der auffällig war, dann aber seine ganze Kraft umleiten konnte auf das Schwimmen und da sehr große Erfolge erzielt hat. Ist es tatsächlich, bei sind ja großteils auch Jungs betroffen, auch der Sport und auch die Bewegung, die oftmals helfen kann?
Ja, absolut.
Weil man die ganze Energie umleitet in etwas Positives. Er stört dann nicht mehr, sondern er ist schnellster im Schwimmteam.
Also ich kenne das auch bei mir aus der Erwachsenengruppe. Da sind so einige dabei, die laufen gerne Marathon. Ne? Das ist einfach eine Energie. Und so, wenn Sie sich das vorstellen, Sie sind nach dem Sport so richtig schön wach, ne? Und es geht Ihnen gut. Sie sind motiviert. Das ist natürlich ein großer, also sollte in die Richtung gehen, also wer das mag, das ist schon eine Variante, zumal das ja auch so ist, dass durch den Sport auch Dopamin ausgeschüttet wird, ne? Und Adrenalin und das ist halt Wohlfühlen, schafft auch Motivation.
Kommen wir vielleicht einmal noch mal an den Punkt, der auch in der Umfrage ganz kurz schon angesprochen wurde, nämlich lebhafte Kinder, lebhafte Jungs gab es immer schon. Man muss sie mehr zum Toben nach draußen schicken, auf die Alm zu den Kühen und dann erledigt sich das Problem von selber. Ist das zu einfach gesehen oder stimmen Teile davon tatsächlich? Bewegen sich Kinder in der Kita, in der Grundschule einfach auch zu wenig?
Also ich würde ganz gerne noch mal was zu der Alm sagen. Als dieses Projekt an die Öffentlichkeit kam, da haben so ganz viele Eltern bei uns gesagt, boah, also ich glaube, das würde mein Kind auch 8 Wochen, waren das damals, 8 Wochen auf die Alm ohne Schule, ohne Verpflichtung, mit Tieren zusammen sein, in der Natur sein, da braucht kein ADHS-Kind ein Medikament. Und das ist also für mich kein Beweis dafür, dass ADHSler ohne Behandlung, wenn man sie tun lässt, was sie wollen, ja. Aber das war ist nicht so meine Erfahrung.
Mhm. deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich glaube, man muss eins bedenken. Nur weil ein Kind rausgeht, auf Bäume klettert, sich auch mal das Knie aufschrammt, ist es nicht gleich hyperaktiv. Es ist vielleicht einfach nur Kind mit einem gewissen Bewegungsdrang und das darf es auch sein. Wenn aber letztendlich eine vernünftige Diagnostik durchgeführt wurde und irgendwie bestätigt wird, dann ist dieser Bewegungsaspekt wirklich nicht zu unterschätzen und letztendlich neurobiologisch auch nachweisbar, was sich da tut. Aber immer unter Voraussetzung der Diagnosestellung.
Unser Thema in der Redezeit, ADHS, welche Hilfen gibt es? Unsere Telefonnummer 08000 441777, und diese Nummer hat auch Helga Walenczyk aus Hannover gewählt. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Grüßen Sie.
Ja, ich arbeite in der Schule, bin pädagogische Mitarbeiterin seit 2,5 Jahren und bin auch Mutter und habe auch meine Erfahrungen und mich interessiert dieses Thema ganz besonders und habe auch viel darüber gelesen und gehört und hatte neulich einen Bericht gesehen, dass der Alan Francis, heißt der, glaube ich, ein Amerikaner, da wurde vorhin auch gesagt, die Amerikaner sind viel weiter, vor diesen ganz dramatischen Folgen der Medikamente, die bei ADHS und AS eingesetzt werden, wirken oder haben diese Folge. Und zwar sind das lebensbedrohliche Krampfanfälle. Und das habe ich da auch, sind einige zu Wort gekommen. Und das hat mich also total berührt und das fand ich ganz schrecklich. Und dann wurde auch in diesem Bericht gesagt, dass die Ärzte von den Pharmafirmen viel Geld erhalten, dass da ganz kommerzielle Interessen bestehen. Und das ist also auch ganz erschreckend, finde ich. Mhm. Und meine Anmerkung zu auch Hilfe wurde auch schon erwähnt. Erstmal kann man das homöopathisch vielleicht regeln, dass man, wenn man Patienten hat, dass man das erstmal auf der sanften Schiene versucht. Und dann viel Sport kostet viel Zeit. Die Zeit fehlt den Eltern heutzutage. Und das ist was ohne Nebenwirkungen. Und leider habe ich auch festgestellt bei Kindern, die wirklich in der Schule, die sehr aktiv sind, dass die den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag, wenn sie nach Hause kommen, dass die vor der Glotze sitzen oder vorm PC oder vorm Handy oder was weiß ich. Und dass die alleingelassen sind. Und das ist leider auch unsere heutige Medienwelt. Und da haben die Eltern könnten viel mehr mit den Kindern in die Natur gehen, rausgehen am Wochenende, und das wird leider unterlassen.
So, das gebe ich jetzt alles gleich weiter. Frau Walenczyk, vielen Dank. Zum einen habe auch ich tatsächlich Zahlen gefunden. Natürlich ist das ein Markt. Novartis hat 2006 330 Millionen Dollar verdient, 2010 schon 464 Millionen. Also ja, Ritalin ist ein Riesengeschäft. Es wird ja auch nicht nur, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, an Kinder verschrieben, sondern es gibt da leider auch eine große Missbrauchsrate. Aber kommen wir nochmal zu den Nebenwirkungen, Herr Dr. Murphy. Sind Ihnen da auch wirklich Krampfanfälle und schlimme Nebenwirkungen bekannt?
Also die gängigen Nebenwirkungen sind in der Regel eine Appetitminderung, vielleicht vermehrte Unruhe, Schlafstörung, Kopfschmerzen, so etwas. Das, was die Zuhörerin geschildert hat, sind letztendlich, also aus meiner Sicht, Einzelfälle. Man muss immer aufpassen. Es gibt Menschen, die haben ein ADHS und die werden auch mit Methylphenidat behandelt und entwickeln davon unabhängig zum Teil natürlich auch möglicherweise Krampfanfallpotenziale oder andere Erkrankungen. Man muss aufpassen, dass man hier Kausalität nicht verwechselt, also dass es nicht eine ursächliche Bedeutung hat, mit einem zeitlichen Zusammentreffen. Ich warne davor wirklich, zum Teil diese Einzelfälle wirklich auch mit dieser Form von emotionaler Diskussion zu verbinden.
Sie beschäftigen sich ja mit Erwachsenen. Das ist nochmal anders gelagert, weil mit denen kann man direkt sprechen. Da kann man direkt über Therapien sprechen. Bei Kindern müssen Eltern in die Verantwortung gezogen werden und Entscheidungen mit übernehmen. Wie erleben Sie die Reaktion von Erwachsenen, wenn es auch um das Thema Therapie, aber auch um das Thema Medikamente geht?
Also in der Therapie letztendlich finde ich, das sind immer sehr, sehr bewegende Momente, die eine Zuhörerin auch schon geschildert hat. Letztendlich haben wir Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang so kennen, wie sie sind, immer wieder Ausgrenzungen, Erfahrungen machen, Misserfolge hinter ihren eigenen Möglichkeiten hinterherhinken und erstmalig in der Therapie merken, ich bin in der Lage, meine Impulsivität zu kontrollieren, mich besser zu konzentrieren, die Reize besser zu fokussieren. Das ist etwas sehr, sehr Bewegendes, was viele Menschen tatsächlich motiviert, auch dort weiterzumachen in der Therapie. Und vielleicht sogar, wie der Herr Wülfgen war es, glaube ich, erzählt hat, dass er auf die Medikation verzichten kann. Ein Teil der Patienten wird sicherlich auch auf unterstützende Medikation angewiesen sein. Das ist auch meine Erfahrung. Aber es empfiehlt sich durchaus, einmal im Jahr einen medikamentösen Auslassversuch zu machen, um zu gucken, habe ich unter der Wirkung des Medikaments das vielleicht schon gelernt, ja, was mir in der Zukunft helfen könnte, die Symptomatik besser zu beherrschen.
Sie konnten uns heute Abend auch E-Mails schreiben. Erika Friese hat das gemacht und sie schreibt, wenn ich das richtig verstehe, ist sie auch selbst betroffen. Für die Selbsthilfe wünsche ich mir, dass wir mehr als Experten in eigener Sache akzeptiert werden, sozusagen auf Augenhöhe. Mir fehlt in diesem Bereich mehr Partizipation. Frau Tütje-Schlicker, geht Ihnen das auch so? Haben Sie auch das Gefühl, es werden Betroffene nicht ernst genommen in dem Bereich?
Nee, die Erfahrung habe ich persönlich nicht gemacht. Also ich habe gute Erfahrungen mit auch mit Lehrern gemacht und mit anderen. Dr. Murphy kenne ich auch. Das sind also, kann ich nicht sagen. Also ich fühle mich doch schon ernst genommen. Wir waren auch schon mit unserer Selbsthilfegruppe in Schulen und haben da erzählt, was es mit dem ADHS auf sich hat. Wir hatten eine Fortbildung für Referendare von der Kreisvolkshochschule aus. Also ich fühle mich durchaus ernst genommen.
Sind denn Schulen und Kitas wirklich schon gut vorbereitet, wenn wir auch da nochmal auf Zahlen zurückgreifen? 5% aller Kinder und 4%, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, im Schnitt sind Jungen, sind betroffen. Da kommt eine ganze Anzahl zusammen. Das heißt, wenn man das runterbricht, wären das pro Schulklasse ein Kind, was betroffen ist. Mhm. Ist man da schon vorbereitet, dass man anders mit diesen Kindern umgehen muss, dass man mehr Unterstützung braucht, auch im Schulalltag?
Teils, teils.
Da habe ich das gesamte Spektrum zur Verfügung. Einige Lehrer und Erzieher sind hervorragend vorbereitet und andere wiederum überhaupt nicht. Und es gehört leider auch nicht in das Grundschulstudium hinein, Vorlesungen über das Thema ADHS zu hören oder wie man mit diesen Kindern umgeht. Und das bleibt leider den Einzelinteressen der Studierenden überlassen, ob sie sich dieses Themas annehmen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Und oft ist es so, wenn da so ein persönlicher Bezug dazu da ist, dann motivieren die sich auch, die Lehrer, und machen auch viel. Also es kommt immer mehr, es passiert immer mehr an Schulen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, ja, wir sind alle bestens vorbereitet.
Und oftmals entstehen ja dadurch auch genau die Biografien, wo Kinder dann frustriert sind, wo viele Schulwechsel stattfinden und wo dann ja auch eine Schleife losgeht, wo es, glaube ich, immer schwieriger wird dann auch für Kinder selbst, aber auch für die Familien. Unser Thema heute, ADHS und welche Hilfen sind möglich. Alexander Heidinger ist jetzt in der Leitung. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Das passt gerade wunderbar mit dem Thema Schule. Ich wollte eigentlich ein bisschen noch weiter ausholen, aber genau mit dieser Problematik haben wir gerade zu tun, mit der Schule. Wir haben einen 14-Jährigen, der wird bald 15, der wurde schon sehr früh ADHS diagnostiziert. Er hat mittlerweile auch einen Schulwechsel hinter sich, weil eben die Lehrer mit diesem Problem nicht umgehen konnten, weil im letzten Zweifel, immer wenn irgendwas gewesen ist, dann war es Tim, so heißt er. Selbst dass dann andere Kinder mitbekommen haben, im Zweifel war es dann Tim, also obwohl das gar nicht da war, da wurden dann Beschuldigungen auch schon getan, wenn der gar nicht zur Schule gekommen ist. Es gab dann im Zuge des Schulwechsels gab es dann eine Pause von fast einem Jahr, weil wir fast keine Schule gefunden haben, die den überhaupt beschulen wollte, weil die sich alle überfordert sahen. Das Jugendamt hatte auch keine adäquaten therapeutischen Möglichkeiten gefunden. Er war 6 oder 8 Wochen in der Fachklinik, um das zu beobachten, um zu gucken, sind Medikamente notwendig, nicht, kann man einstellen, kann man nicht einstellen mit verschiedenen Therapien, Reittherapie, Sport, was es alles gibt. Aber auch dort hat man ihn mehr oder weniger nach fünf Wochen rausgeschmissen, muss man sagen, weil selbst die Ärzte dort nicht fertig wurden auf therapeutischer Sicht. Und jetzt ist es halt so, dass er 15 ist, in die 6. Klasse geht und dementsprechend auch jetzt ein hohes Alter darstellt, wo er jetzt der Coole in der Klasse ist und eben auf dieser Schiene jetzt fährt, um halt seine Schwächen kompensieren zu können, eben der Coole zu sein. Und das führt natürlich langfristig nicht zum Ziel. Und die Lehrer finden da eben auch keine Lösung oder versuchen halt den dann auf die stille Insel, wie es dann da solche Einrichtungen gibt, immer dauerhaft abzuschieben, ohne dass man da ein Konzept entwickelt.
Ne? Herr Heidinger, haben Sie Ihrem Sohn auch zu Medikamenten geraten?
Also es ist ja so, dass er sehr früh auf Medikamente schon eingestellt wurde. Im Grunde stehe ich solchen Dingen auch immer erstmal skeptisch gegenüber. Nur stellt man bei ihm, ich sehe das nicht so, dass man Kinder ruhig stellt damit, sondern ich finde immer noch den Aspekt, dass man Kinder dazu hilft, sich besser zu konzentrieren. Und Tim, der ja mittlerweile eben 14, weil 15 wird ja auch das ja auch schon etwas objektiver betrachten kann, sagt, es geht mir einfach mit den Medikamenten besser. Ich fühle mich schlecht, wenn ich die nicht haben kann, weil dann kann ich mich auf gewisse Dinge nicht konzentrieren. Allerdings hat er sich vor einem Jahr Gitarre spielen mehr oder weniger selber beigebracht, ein bisschen mit meiner Hilfe. Aber da ist er total begeistert und Talent und da braucht er das zum Beispiel nicht. Also wenn er was hat, wo er Spaß dran hat, dann funktioniert das super. Ja.
Also das fällt wieder unter den Punkt fördern dann und die Stärken sehen. Also nicht nur den Punkt drauflegen, was funktioniert nicht, in dem Fall wohl Schule, was so ein bisschen schwierig ist, sondern dann eher den Fokus darauf legen, wo die Stärke liegt.
Ja, absolut. Ich meine, Lob es geht da absolut vor, wobei die Beobachtungen gemacht habe, dass ihn das teilweise gar nicht interessiert. Wenn er Spaß dran hat, dann ist in Ordnung. Wenn er es dann auch gut macht, ist auch gut. Aber wenn er von der Schule kommt und eine 2 oder eine 1 nach Hause bringt, was durchaus dann hier und da dann doch mal vorkommt, auch wenn es sehr selten ist, dann sagt er, ja, ist halt so. Ja.
Herr Heidinger, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und Tim.
Danke.
Und wir haben jetzt Andreas Frankenstein aus Celle in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Grüßen Sie. Haben Sie auch Erfahrungen gemacht mit ADHS?
Ja, und ich will einfach nur sagen, mir gefällt Ihre Sendung sehr gut, denn es wird wirklich so eine kleine Bank gebrochen für die ADHSler. Es ist einfach so, dass, was der Herr Weber vorhin so auch gesagt hatte, so ein bisschen erziehungsmäßig wäre das ganz wichtig. Ist es, sehe ich auch so, und wichtig ist auch die Familie mit einzubringen. Aber wenn Medikamente notwendig sind, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass es nicht anders geht, dann sind sie halt notwendig. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass es dann so verurteilt wird, na gut, jetzt bekommt er Medikamente und dann gleich gesagt wird, na gut, dann brauchen die Eltern nichts mehr zu machen. Also es ist einfach so, es ist eine hirnorganische Störung, die durch Botenstoffe, die schlecht weitergegeben werden. Und das wird oft bei solchen Argumenten, dass es um nur mit Verhaltens- oder eben gerade diese Geschichte auf dem Berge dort.
Die Alm. Wir hatten die Alm.
Die Alm, genau, die Alm. Ne? Ja. Also das sehe ich nämlich genauso wie Frau Dr. Habe ich jetzt vergessen.
Schimanski.
Genau, das, was sie gesagt hat. Klar, ist es super da oben, toll, 8 Wochen Spitze, aber was ist denn hinterher? Ne?
Also es geht auch darum, eine Struktur zu schaffen und auch Kinder ja zu integrieren, auch in einen Ablauf und sie nicht nur gesondert zu behandeln wie ein rohes Ei, sondern sie auch teilhaben zu lassen am Leben, was natürlich eben nicht nur Natur und Freizeit bedeutet.
Richtig, und es ist auch, was ich noch sagen wollte mit der Schule, es ist einfach schwierig oder viele Lehrer wissen nichts davon oder wissen zu wenig. Und was ich auch sagen muss, wenn Vorträge, wenn irgendwelche Sachen vorgeschlagen werden, von zum Beispiel von Selbsthilfegruppen, die irgendwelche Leute holen und sagen, hier, da ist ein Vortrag, kommt und hört euch das mal an. Es wird ganz oft nicht wahrgenommen, gerade von Lehrern von Schulen.
Wenn man jetzt diese steigenden Zahlen hat, vielleicht die Frage auch an Frau Schimanski und an Frau Tütje-Schlicker, diese zunehmenden, diese steigenden Zahlen, und man auch davon ausgehen kann, dass sich das in den nächsten Jahren jetzt nicht radikal verändern wird, muss man dann auch, weiß ich nicht, von Seiten der Politik einfordern, sich auch damit zu beschäftigen? Oder ist das Netzwerk eigentlich, wenn man es denn dann anfordert, über Jugendämter, über Betreuung, eigentlich doch schon ein recht dichtes? Man muss es nur eben wissen und man muss es einfordern.
Es ist leider auch sehr unterschiedlich verteilt. Hilfen gibt es. Es gibt sehr gute Hilfen, aber wie so in so vielen Bereichen in den Ballungsgebieten ausgesprochen gut. Und Niedersachsen ist ja ein Flächenland und in beiden Gebieten in der Fläche gibt es nicht so diese ausreichenden Hilfen. Das muss man leider auch so sehen. Wenn Sie das System Schule ansprechen, wir leben ja leider in einer Zeit auch mit dem sogenannten G8-Gymnasium, auch wenn das langsam wieder rückabgewickelt wird. Und der Druck, der oben in den Gymnasien ist, der wird leider weitergereicht bis unten in die Grundschule. Auf der anderen Seite hab ich die sogenannte inklusive Beschulung, die zurzeit ein Politikum ist, eigentlich eine gute Sache. Nur sind
müssen
die Schulen
wir kurz erklären, Frau Schimanski, Inklusion bedeutet, dass man alle Kinder miteinander unterrichtet, also dass es eben keine extra Förderschulen mehr gibt, sondern dass auch Kinder mit Behinderungen in den Unterricht integriert werden.
Ja, das ist eben das gegenläufige Phänomen, aber ich erlebe es eben im Alltag, dass die Schulen noch nicht hinreichend ausgerüstet sind, dass nicht so viele Förderlehrer an den Schulen, an den Grundschulen sind, wie ich es mir wünschen würde. Denn insbesondere in den Ballungsgebieten sind die Klassen auch sehr groß. Mir werden Klassenstärken geschildert bereits in der ersten Klasse von 30 Schülern. Dann wundert es auch nicht, dass mir manches Mal aus einer Klasse 7, 8, 9 Kinder vorgestellt werden mit der Fragestellung, kann hier ein ADHS vorliegen? Es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Problem.
Christiane Tietke haben wir jetzt noch am Telefon aus Gifhorn. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ich bin zwar selbst nicht betroffen, aber ich habe vor über 10 Jahren mal so Seminare mitgemacht, weil meine Tochter längere Zeit im Koma gelegen hat. Und da habe ich auch von Eltern gehört, die mit diesem ADHS-Syndrom mit Kindern zu tun hatten. Und die haben diese Afaklamat-Algen genommen. Das ist praktisch eine Nahrungsergänzung. Schmeckt nicht besonders gut, aber gibt's jetzt auch extra für Kinder. Und die hatten so sensationelle Erfolge, also dass man nur staunen kann. Das fiel mir jetzt wieder ein.
Ja, aber also ich habe damals auch von dieser Alge gehört und davon ist es aber wirklich abzuraten, weil das nachher erwiesen ist, dass die auch nie sehr giftig sein können.
Oh, Entschuldigung, da muss ich aber was zu sagen. Das ist allen Eltern, also da will die Pharmaindustrie einfach nicht, dass das hochkommt. Und da haben sie gesagt, es ist mit Quecksilber belastet. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Denn das ist ja klar, da sehen die ihre Fälle wegschwimmen. Wenn das ganz viele so machen. Denn das Gehirn wird dann erstmal, sage ich mal, richtig ernährt und kann ganz anders reagieren auf die Reize. Also ich davon würde ich mich nicht,
ja.
Frau Tietke, das würde ich nicht glauben.
Dankeschön für diesen Beitrag. Jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich mich mit Algen gar nicht auskenne, Herr Dr. Murphy. Es gibt sicherlich viele Präparate oder auch viele Ideen dazu. Gehört Ernährung auch dazu? Wir hatten zum Beispiel auch eine Mail, in der stand, dass die Kinder zu viel Zucker essen würden und deswegen Kinder sich mit Zuckernahrung dann auch überdreht verhalten und das dann vielleicht auch in die falsche Richtung führt. Also kommen wir vielleicht allgemein auch nochmal so zum Punkt Ernährung und was kann man machen, ergänzend, was jetzt vielleicht nicht, Schulmedizin ist oft angegriffen worden, auch an diesem Abend, macht vielleicht auch Angst. Was schlagen Sie vor oder wo verläuft die Grenze, wo man sagt, da wird auf der anderen Seite auch viel Scharlatanerie betrieben?
Also ich schlage zwei Sachen vor. Zum einen denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass sozusagen Ernährung und Ernährungsgewohnheiten ursächlich mit der Entstehung von ADHS überhaupt nichts zu tun hat. Das aber, sozusagen, wenn man sich die Studien anguckt, letztendlich seien es die Algen oder irgendwelche Nahrungsmittelzusätze oder andere Aspekte, das ist wissenschaftlich nicht haltbar, dass es einen Einfluss hat. Aber ich kenne auch viele, viele Erwachsene, die zu mir kommen und sagen, ich nehme das oder mein Kind nimmt weniger Zucker etc. Es wirkt. Und ich sage, Statistik gilt da ja nicht für den Einzelfall, sondern jeder muss irgendwie die Erfahrung machen, okay, das und das hilft mir. Ja? Aber daraus jetzt abzuleiten, dass generell das hilft oder dass die Pharmaindustrie da nur irgendwie das verheimlicht, halte ich auch wieder für gefährlich.
Ja. Gibt es denn aber insgesamt neue Ansätze, neue Therapieformen, wo man in den nächsten Jahren drauf setzen kann oder auch es Hoffnung gibt, dass sich da noch etwas entwickelt in der Behandlung?
Also ich denke, was den psychotherapeutischen Bereich angeht, werden die Verfahren immer feiner. Letztendlich ist es die Verhaltenstherapie, die hier immer noch die besten Ansätze liefert, aber auch Aspekte des Achtsamkeitstrainings zum Beispiel, also als eine aufmerksamkeitsfokussierende Therapieform unterstützend, ist sehr im Kommen, haben wir auch in der Klinik als als Baustein. Etwas anderes, was im Kommen ist, ist das Neurofeedback zum Beispiel, also aktiv sozusagen PC-gestützt einen Einfluss auf die Gehirnströme zu haben.
Das war schon der Themenabend ADHS und wie kann man helfen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Der Themenabend auf NDR Info und bis hierhin die Redezeit. Vielen Dank an unsere Experten heute. Dr. Murphy, er ist leitender Psychologe in der Schönen Klinik Bad Bramstedt. Danke an Frau Dr. Gisela Schimanski, sie ist Kinder- und Jugendpsychologin in Hannover. Und ein Dankeschön auch an Margit Tütje-Schlicker, die Landesgruppenleiterin für Niedersachsen und Bremen des ADHS Deutschland e.V. Ein großes Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lienert. Morgen hören Sie ab 21.05 Uhr, also zur selben Uhrzeit an dieser Stelle, Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Klima und Alltag. Wie können wir uns auf den Wandel einstellen? Dankeschön für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Birgit Langhammer.
Wissen, was die Welt bewegt.